Ja, ich freue mich, dass wir jetzt auch einen Blick in Gottes Wort richten und ich möchte gerne den Text mal lesen aus Jeremia 42, 1-7. Johanan, der Sohn Kerachs und Asaria, der Sohn Hoshaias, kamen mit allen Truppenführern und dem ganzen Volk, von dem Einfachsten bis hin zu den Vornehmsten, zum Propheten Jeremia und baten ihn: Wir flehen dich an, bete zum Herrn, deinen Gott, für uns, die wir übrig geblieben sind. Wie du selbst siehst, sind wir, die wir früher ein so zahlreiches Volk waren, nur noch ein klägliches zahlreiches Häuflein von Menschen. Bitte den Herrn, deinen Gott, dass er uns zeigt, was wir tun und welchen Weg wir einschlagen sollen. Gut, antwortete Jeremia. Ich werde zum Herrn, eurem Gott, beten, so wie ihr es wünscht. Ich will auch jedes Wort, das der Herr mir zur Antwort geben wird, an euch weitergeben. Ich werde euch nichts verheimlichen. Da versprachen sie Jeremia: Der Herr, dein Gott, soll als ein wahrhaftiger Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir irgendetwas von dem nicht tun sollten, was der Herr, dein Gott, uns durch dich als Weisung gibt. Egal, ob es uns gefällt oder nicht, wir werden dem Herrn, unserem Gott, zu dem du in unserem Auftrag beten wirst, gehorchen. Denn wir wissen, dass es uns gut gehen wird, wenn wir seine Weisungen treu befolgen. 10 Tage später gab der Herr Jeremia seine Antwort. Ich mache gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir da zusammen sein dürfen. Danke dir, dass du ein Gott bist, der lebendig ist. Ein Gott ist, der redet. Danke dir für die Lieder, die wir haben singen. Danke dir für das, was wir schon haben hören dürfen, was du tust, auch im Leben der Einzelnen. Aber auch die Herausforderungen und Nöte, die da sind. Du siehst in unser Herz, du siehst in unser Leben. Und ich möchte bitten, dass du zu uns redest, dass du uns näher kommst und uns das gibst, was wir heute Morgen brauchen. Amen. Was ist passiert? Wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, kann man sagen, es ist ein Krimi, der tatsächlich so passiert ist. Die Babylonier haben 2 Jahre lang gebraucht, bis sie Breschen schlagen in Jerusalem und sind eingedrungen. Jerusalem ist gefallen. Die Juden haben das gar nie für möglich gehalten, dass der Tag kommt, aber der Tag ist gekommen. Sie haben viele Leute genommen und in ihr Land auf Babel deportiert. Es war ein grosser Niedergang. Sie haben noch einen kleinen Rest im Land gelassen. Und dass Babylonier den Einfluss haben können lassen in diesem Gebiet, haben sie den Gedalia als Statthalter eingesetzt. Und der Gedalia hat den Leuten gesagt: Hey, hört, wir bleiben ruhig. Wir machen nichts, wir machen keinen Aufstand gegen die Babylonier. Ich schaue, dass es uns gut geht. Ich vertrete unsere Interessen vor dem König von Babel und ich denke, das kommt dann schon gut. Es sind aber nicht alle einverstanden gewesen mit dem, wie Gedalia da reagiert hat. Der Joschia hat, oder Ismael hat gesagt: Nein, das will ich nicht. Dass wir unterwerfen uns dem Feind und wir sollen uns gegen ihn auflehnen. Und er hat sich Gedanken gemacht, er und seine Freunde, wie bringen wir den Gedalia weg? Und sie haben einen Mordkomplott geplant. Aber es hat einen gegeben, der Johanan hat das mitbekommen. Und er ist zum Gedalia gegangen und hat gesagt: Hey, hast du gehört? Der Ismael plant einen Anschlag auf dich. Darf ich dein Agent sein? Darf ich zu dem Ismael gehen und heimlich beseitigen? Es kommt niemand etwas mit über. Ich mache das für dich. Der Gedalia sagt: Hey, nein, du spinnst. Das kann nicht sein. Du irrst. Das ist nicht geplant. Und ich verbiete dir irgendetwas zu dem Ismael. Aber nicht der Johanan hat sich geirrt, sondern der Gedalia. Und der Joschia ist gekommen mit seiner Gruppe. Sie haben zusammen gegessen mit dem Gedalia. Er steht auf, er schlägt ihn und seine Kumpanen vor Ort. Grausam und kaltblütig. Und das löst einen Bruderkrieg aus. Bürgerkrieg eigentlich unter den wenigen, die noch dort sind. Der Johanan tut das Heer aufbieten und versucht, den Ismael zu beseitigen. Der kommt kalte Füße über und er schafft es mit 8 anderen Leuten aus dem Land zu flüchten und in dem Sinn eigentlich von der Bildschirmfläche zu verschwinden. Jetzt könnte man sagen, ist alles gut, ist alles wieder in Ordnung. Aber das Problem für den Johanan und seine Leute ist nicht gelöst, sondern vielmehr. Ja, was wird jetzt Babel machen? Der Gedalia ist nicht mehr da. Der Gedalia ist umgebracht worden. Wir haben ihn umgebracht oder unser Volk. Ja, wie werden sie reagieren? So wie wir Babel kennen, wie wir den Nebukadnezar kennen, wird er nicht fröhlich sein, wird er nicht sagen, ja, das ist schon gut, nicht so schlimm. Sondern so, wie wir ihn kennen, wird er sich rächen und die Rache wird furchtbar sein. Wir müssen fliehen. Oder was sollen wir machen? Sollen wir bleiben? Sollen wir gehen? Was sollen wir machen? Und das ist genau die Situation, in der wo sich das Volk befunden hat. Eine lebensbedrohliche Situation. Sie haben nicht gewusst, was passiert und was kommt. Und sie haben keine Ahnung gehabt, was sie machen sollen. Und was machen sie in dem Moment? Wir lesen die Verse 1 bis 3. Johanan, der Sohn Kareachs, und Asaria, der Sohn Hoshias, kamen mit allen Truppenführern und dem ganzen Volk, von dem Einfachsten bis hin zu dem Vornehmsten, zum Propheten Jeremia und baten ihn, wir flehen dich an, bete zum Herrn, deinem Gott, für uns, die wir übrig geblieben sind, wie du selbst siehst, sind wir, die wir früher ein so zahlreiches Volk waren, nur noch ein klägliches Häuflein von Menschen. Bitte den Herrn, deinen Gott, dass er uns zeigt, was wir tun und welchen Weg wir einschlagen sollen. Was machen sie in dieser Not? Sie kommen zum Jeremia und sagen, bitte zum Herrn. Bitte zum Herrn, dem Gott. Wir brauchen Weisung, wir brauchen das, was Gott sagt und das, was Gott will, er muss uns zeigen, was wir machen sollen. Sie haben aus ihrer Geschichte gleich gelernt und gesehen, der lebendige Gott ist der, der über allem steht. Er ist der, der alles in seinen Händen hat. Und er ist der Einzige, eigentlich, der uns jetzt in dieser Situation zeigen kann, was richtig ist. Bleiben, fliehen, noch mit anders hingehen. Und sie machen eigentlich das Richtige und das Wichtige und gehen zum Jeremia. Jeremia ist ein Prophet, der schon jahrelang, jahrzehntelang dem Volk sagt, was Gott will, was Gott möchte. Sie haben nicht immer darauf gehört, eigentlich nie, aber er ist immer noch da und sagt dem Volk weiter, was Gott will. Und sie haben gemerkt, Jeremia hat einen direkten Draht zu dem Gott. Und wir müssen dem sagen, er soll beten und dann werden wir die Weisheit bekommen, dann werden wir sehen, was dran ist und dann kommt es gut. Ja, vielleicht befinden wir uns in einer ähnlichen Situation, vielleicht nicht gerade so lebensbedrohlich wie die Situation der Israeliten, aber vielleicht auch in einer Situation, wo wir uns fragen, was soll ich machen? Irgendwie sehe ich keinen Ausweg, irgendwie ist es so schwierig, vielleicht im Bereich von Beziehungen, von der Arbeit, von persönlichen Herausforderungen, wo wir uns fragen, was soll ich machen? Und ich denke, der Text wird uns ermutigen, uns an den zu wenden, der uns helfen kann, der uns Weisung geben kann, der uns das geben kann, was wir brauchen. Sich nach Gottes Willen sehnen. Israel hat sich gesehen nach dem Willen und ich denke, das ist auch etwas, was wir uns für uns nehmen können. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie gemerkt haben, Gott liebt uns. Gott ist eigentlich für uns. Und ich denke, das gilt auch für uns. Wenn wir in diesen Herausforderungen sind, in diesen Fragen sind, dürfen wir oder sollen wir uns nach Gottes Willen ausrichten? Warum? Er liebt dich und mich so sehr. Und das hat er gezeigt, dort am Kreuz. Wir werden noch das Abendmahl nachher feiern, wo wir uns an das erinnern, was Jesus, was Gott für uns da hat. Er ist ans Kreuz gegangen, für dich und mich, um deine und meine Schuldfrage zu lösen, die wir selber nicht können. Er ist der, der uns Leben schenkt, wo wir ewig verloren sind, wo wir dürfen umkehren und er uns das gibt, was wir brauchen. Und er ist der, der uns liebt. Und darum dürfen wir uns ja, zu ihm wenden. Und uns in seinen Liebesbrief in die Bibel vertiefen. Dort finden wir das, was er uns sagen will. Er ist der zu uns redet. Und er ist der zu uns auch uns will zeigen, was dran ist. Ja, willst du Gottes Wille erkennen? Sehnst du dich nach Gottes Wille in dieser Situation? Dann vertief dich in seinen Liebesbrief. Dann verbring Zeit zum Studieren, was Gott dir und mir in seinem Wort, in seinem Liebesbrief, in der Bibel will sagen. Es ist gut und wichtig, wichtige Entscheidungen auch mit anderen Menschen zu besprechen und zu sagen, hey, was soll ich machen? Was ist dann? Was ist gut? Und das ist gut und wichtig. Es ist auch gut zum Hören, was wir auch für Eindrücke haben, was Gott uns schenkt, was Gott zu uns redet. Aber es ist immer Grundlage, muss sein, das, was da drin steht. Gott wird sich nie entgegen dem äußern, was er da drin gesagt hat. Darum ist es so entscheidend, so wichtig, uns auch in seinen Liebesbrief zu vertiefen und uns Zeit dafür nehmen, für das, was er uns sagen will. Sehnsucht nach Gottes Wille, indem er ihm begegnet, in seinem Wort. Ja, wie reagiert Jeremia auf die Bitte von dem Volk? Er hätte können sagen, mach ich nicht. Ich habe jetzt schon jahrelang und jahrzehntelang euch gesagt, was ihr machen sollt, und immer das Falsche gemacht, immer nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Ihr habt mich verfolgt, ihr habt mich ins Gefängnis geworfen, ihr habt mich geschlagen. Jetzt könnt ihr selber schauen. Ich habe es euch gesagt, es kommt so weit. Aber das wäre ein verbittertes Herz. Und Jeremia, ich finde das sehr spannend, dass in dieser jahrzehntelangen Herausforderung, wo er gestanden ist, auch mit dem Volk, wo nie gelost hat auf ihn, eigentlich praktisch nie, dass er nicht verbittert worden ist. Sondern immer noch bereit war, jetzt auch da, eigentlich am Ende von seinem Wirken, zum sagen, was wir im Vers 4 auch sehen oder lesen. Gut, antwortete Jeremia, ich werde zum Herrn, eurem Gott, beten, so wie ihr es wünscht. Ich will auch jedes Wort, das der Herr mir zur Antwort geben wird, an euch weitergeben. Ich werde euch nichts verheimlichen. Ist gut. Ist es ein gutes Anliegen, das ihr habt? Ist der richtige Weg, den ihr einschlägt? Wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Herausforderungen habt, ist es immer der richtige Weg, sich an Gott zu wenden. Und ich werde das machen. Ich werde zu eurem Gott beten. Und ich finde das spannend, so ein bisschen das Hin- und Herschieben. Das Volk sagt, bitte du dein Gott. Bitte du dein Gott. Irgendwie sind wir so ein bisschen distanziert, haben wir keinen Draht zu dem Gott. Und jetzt sagt Jeremia, ja, ich werde zu Gott beten. Und das ist euer Gott. Der ist auch für euch da. Der ist auch mit euch unterwegs. Und er wird euch zeigen, was ihr sollt tun. Und ich werde jedes Wort, wo Gott mir gibt, euch weitergeben. Ich werde euch nichts verheimlichen. Und genau das ist das, was Gott uns auch macht. Er verheimlicht uns nichts. Gott hat uns alles gezeigt und gesagt in seinem Wort, das wir brauchen zum Leben und für den Glauben. Und das sehen wir an verschiedenen Stellen auch im Neuen Testament, wo der Paulus in Ephesus ist und so ein bisschen die Abschiedsrede haltet, auch den Ältesten gegenüber, sagt er eigentlich am Schluss der Rede, ich habe euch den ganzen Ratschluss, ich habe euch alles erzählt, was Gott wichtig ist. Ich habe euch nichts verheimlicht. Apostelgeschichte 20:27. Ich habe euch nichts verheimlicht, alles ist offenbar. Oder ganz am Schluss der Bibel, in der Offenbarung 22, lesen wir, wer etwas dem Wort hinzufügt, wird von diesen Qualen überkommen, die in diesem Buch stehen. Und wer etwas wegnimmt, wird das Gleiche erleben. Klar, man kann das auf die Offenbarung zuerst beschränken, dass niemand etwas der Offenbarung hinzufügen oder wegnehmen soll. Aber wenn wir den Gesamtkontext sehen, dann müssen wir auch sagen, nein, das gilt für den ganzen Liebesbrief von Gott. Wer etwas hinzufügt, also wer noch mehr dazu sagt, wird in die Irre gehen. Aber wer auch etwas wegnimmt, auch der wird in die Irre gehen. Es hat die Strömungen gegeben. Es hat Gruppen von Menschen gegeben, die etwas hinzugefügt haben zu dem Wort und gesagt, okay, Bibel plus, noch etwas, zum Beispiel Mormonen, Bibel plus Buch Mormon. Und heute führt das in eine Irrlehre. Aber es gibt Leute, die das wegnehmen. Wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, die sagen, ja, Jesus ist gar nicht Gottes Sohn gewesen. Gottes Sohnschaft von der Bibel wegnehmen. Und auch das führt in die Irre von Gott. Aber das Schöne ist, dass Gott uns nichts verheimlicht. Alles, was wir wissen müssen, für unser Leben, für unser Glauben, für unser Heil, für unsere Hoffnung, für unsere Zukunft, sagt uns Gott, offenbart uns Gott. Und es gibt nicht irgendwie Geheimlehren, die noch kommen können, oder etwas, wo wir sagen, okay, da haben wir etwas, was wir noch finden. Gott verheimlicht uns nicht. Und von dort her lohnt es sich auch, uns immer wieder auch damit auseinanderzusetzen. Klar, manchmal haben wir unsere Fragen, und ich habe immer noch meine Fragen, und wir werden immer unsere Fragen haben bis am Schluss. Und es ist nicht immer einfach, zu dem, wo wir lesen und versuchen zu verstehen. Und das ist ja schön an der Bibel. Man kann 30 Jahre studieren und man entdeckt immer wieder Neues. Und das ist das Geheimnis auch von dem Wort, das Gott uns gibt. Aber es ist alles drin enthalten. Gott verheimlicht uns nichts. Und wir können nicht sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, wenn man das gesagt hätte, dann hätte ich es schon gemacht. Nein, das steht da drin. Und darum lohnt es sich da drin. Ja, wie gehen die Israeliten auch mit dem um? Und sie geben dem Jeremia ein Versprechen, Vers 5 bis 6. Da versprachen sie Jeremia: Der Herr, dein Gott, soll als ein wahrhaftiger Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir irgendetwas von dem nicht tun sollten, was der Herr, dein Gott, uns durch dich als Weisung gibt. Egal, ob es uns gefällt oder nicht, wir werden dem Herrn, unserem Gott, zu dem du in unserem Auftrag beten wirst, gehorchen. Denn wir wissen, dass es uns gut gehen wird, wenn wir seine Weisungen treu befolgen. Sie geben so das Versprechen, das Anliegen, wir wollen uns voll und ganz dem ausliefern, was Gott will. Sogar Gott soll unser Zeuge sein, wenn wir nicht das tun, was er sagt. Wenn wir das nicht umsetzen, was Gott uns gibt. Egal, ob es uns gefällt oder nicht. Wir werden Gott, unserem Herr, gehorchen. Und es geht nicht um mich und es geht nicht um das, was ich sehe drinnen. Es geht nicht um das, was er oder ich für gut und nicht gut finde. Egal, ob es gut ist oder nicht, wir machen es. Warum? Wir wissen, dass es uns gut gehen wird, wenn wir deine Weisungen treu befolgen. Und das war ja auch ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Auch im Volk, wo sie in der Wüste waren, wo er das Gesetz gegeben hat. Wenn er das tut, was ich euch sage, wenn ihr meinen Willen umsetzt, dann wird es euch gut gehen. Dann wird ich mit euch unterwegs sein und wird mit euch das tun. Also, Gott darf alles machen mit ihnen. Gott darf alles sagen. Wir machen es. Was für eine Bekräftigung, was für ein Versprechen, das sie ihnen da geben. Und ich denke, sie haben etwas sehr Wichtiges in diesem Moment erkannt. Auch im Leben mit Gott. Es geht nicht darum, wie ich eine Situation bewerte, ob ich es als gut finde oder als schlecht empfinde. Sondern es geht darum, um das, was Gott daraus macht. Und wenn ich weiss, dass Gott gut ist, und wir haben das so schön gesungen im Kinderlied, ich weiss, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Und wenn ich weiss, dass er gut ist, dann weiss ich, dass alles, was mir passiert, ob ich jetzt das als gut oder schlecht empfinde oder herausfordernd, dass es in deinem Willen ist und es auch zum Guten dient. Denn wir wissen, dass es uns gut gehen wird, wenn wir seine Weisungen treu befolgen. Wenn wir uns auch voll und ganz dem ausliefern, was Gott will. Ich denke bei Sachen, wo Gott uns sagt, dass er uns liebt, dass er gnädig ist, dass er uns führt, dass er uns beschützt. Ich denke, diese Sachen nehmen wir gerne an. Und es ist wichtig, dass wir das hören. Und es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder eigentlich durchbuchstabieren, was es heisst, wenn Gott sagt, er liebt uns bedingungslos. Ich denke, das vergessen wir manchmal, was es heisst. Und wir kommen wieder irgendwo in ein Hamsterrad von Machen tun oder Anerkennung überkommen. Das ist wichtig. Und das ist das, was Gott uns zuspricht. Aber es gibt vielleicht manchmal auch Sachen, die Gott uns sagt, die man nicht so toll findet. Wo es uns vielleicht nicht so gefällt. Und es ist meistens dort, wo vielleicht wo Veränderung nötig ist in unserem Leben. Gott redet in alle Bereiche von unserem Leben rein und sagt, was ihm wichtig ist. In Beziehung, in Sexualität, im Geld, in den Finanzen, in der Zeitgestaltung und alles. Und wir haben das auch in der Einleitung gehört, wo Jesus sagt, hey, wer mir nachfolgen will, soll in dem Sinn alles aufgeben, ablegen und mir nachfolgen. Und vielleicht gibt es etwas wo in dem Leben, wo Gott Veränderung möchte, wo Gott Umkehr möchte, wo Gott einen Schritt von dir möchte, wo du im Moment sagst, nein, das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht das, was ich eigentlich hätte. Aber wir merken, das ist das, was Gott sagt. Und so möchte uns der Text auch ermutigen, auch in dem Sinne Schritt zu wagen. Und zwar mit Hilfe vom Heiligen Geist. Wir können das nicht allein. Wir können nicht allein Veränderung bewirken. Wir können nicht allein Schritt unternehmen, die schwierig sind. Aber da brauchen wir Gottes Hilfe. Aber es ist dran, dass wir uns dem aussetzen. Vielleicht gibt es gerade so Sachen in deinem Leben und der Text kann dich oder mich ermutigen, da Schritt zu machen, Veränderung zuzulassen. Vielleicht auch mit anderen Leuten zu reden und zu sagen, hey, da habe ich ein Problem. Ich habe gesehen oder erkennt, irgendwie Gott meint es anders in diesem Bereich. Und ich will mich dort hin verändern, wieso, wie es Gott will. Warum? Weil ich weiss, dass es mir gut gehen wird. Weil ich weiss, dass du Gott es gut meinst. Auch in dieser Veränderung. Und es nachher besser oder anders wird. Und darum will ich diesen Schritt unternehmen. Ich habe eine Geschichte gehört von Monika, ein kurzes Lebensbericht, das mich auch berührt hat. Monika war 19. Sie hat zum Glauben an Jesus gefunden und hat dann so als guter Christ gelebt. Aber irgendwann hat sie gemerkt, oder ist ihr Gott begegnet, und sie hat gemerkt, ich kenne das Wort gar nicht. Oder die Bibel ist irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Irgendwie, wenn ich drin lese, verstehe ich nicht viel, lege ich sie wieder weg, oder ich lese gar nicht drin. Und sie sagt, ja, Gott hat da sehr viel Geduld gehabt mit mir. Ist gnädig gewesen. Bis sie irgendwann gemerkt hat, hey, nein, es ist eben wichtig und entscheidend, die Bibel zu kennen oder sich darin zu vertiefen. Dann hat sie sich vorgenommen, okay, ich lese die Bibel in einem Jahr durch. 3 Kapitel pro Tag, dann hast du die Bibel durchgelesen in einem Jahr. Dann hat sie es gemacht. Und dann ins zweite Jahr wieder. Und das dritte Jahr wieder. Und dann hat sie angefangen zu merken, okay, jetzt fängt sie an, Zusammenhänge zu verstehen, die sie vorher so nicht gesehen hat. Zum Beispiel auch Bergpredigt, so das, wo Jesus sagt, lieb deine Feinde, hasse sie nicht, verfluch sie nicht. Und das hat dann in ihr einen Prozess ausgelöst. Und sie hat auch eben das Wort, wo Jesus sagt, hey, gib mir alles hin, folg mir nach, hat sie, wir müssen sagen, okay, ich will alles loslassen, meine Familie, meine Hobbys, meine Kinder, ich will dir das angeben, du sollst darüber regieren. Aber auch ihre Gefühle, ihre Gedanken. Und irgendwann hat sie einen Arbeitskollegen gesehen auf der Straße, wo sie nicht gut hat mögen, wo sie negative Gefühle hat und sie hat schon wieder angefangen, wollen, negativ denken und innerlich die Person wollen abmachen. Und dann hat sie gemerkt, nein, das geht doch nicht. Die Person hat Jesus genau gleich lieb wie ich. Für die Person ist Jesus genau gleich gestorben, wie er für mich gestorben ist. Und wenn Jesus sie so sehr liebt, dann kann ich oder will ich nicht mehr mit diesen negativen Gedanken mich umschlagen. Und das hat dann bei ihr auch eine Veränderung ausgelöst. Es ist ein Prozess, immer mehr, wo sie angefangen hat, auch mit diesen negativen Gefühlen und negativen Gedanken auch anders den Leuten zu begegnen. Und so sich dem voll und ganz ausliefern, was Gott möchte. Ob es uns gefällt oder nicht. Das, was Gott will, ist gut und führt zum Guten in unserem Leben. Wollen wir das? Wollen wir uns dem ausliefern? Ich würde da sagen, ja. Ja, wie ist es weitergegangen? Was ist passiert? Im 7. Vers lesen wir, 10 Tage später gab der Herr Jeremia seine Antwort. Gott hat sich eine Zeit gelassen. Er hat nicht gerade sofort geantwortet, aber er hat es auch nicht auf Jahre rausgezogen. Und Gott hat geredet. Gott hat ihnen eben nichts verheimlicht. Gott hat ihnen das gesagt, was er will. Und was hat er gesagt? Die Zeit ist ein bisschen zu kurz, dass wir alles durchlesen, alle Kapitel, die kommen, von dem her fasse ich es ein bisschen zusammen. Gott hat ihnen gesagt, hey, bleibt im Land. Bleibt da, der König von Babel macht euch nichts. Wenn das mit dem Gedalia passiert ist, ich werde euch beschützen. Kehrt um in eure Häuser und pflanzt, tünd anpflanzen, tünd leben, tünd euren Alltag gestalten. Und ich werde euch aufbauen und nicht ausreißen. Aber, wenn ihr den Eindruck habt, ihr müsst fliehen, ihr müsst auf Ägypten gehen, in den Süden gehen, das Gefühl haben, okay, Ägypten wird uns jetzt beschützen, dann werdet ihr in Ägypten das finden, wovor ihr Angst habt. Hunger, Tod und Pest. Und wie reagiert jetzt das Volk? Wir haben das gelesen. Und ich denke, sie haben es ernst gemeint. Ich habe nicht den Eindruck, sie haben es nicht ernst gemeint. Und ich finde, gerade an diesem Punkt ist die Bibel sehr ehrlich und sehr eigentlich auch transparent und glaubwürdig. Sie hätten doch können sagen, ah, ist gut, okay, jetzt wissen wir, was wir machen. Gott hat geredet, Jeremia zeigt uns das, und jetzt bleiben wir, super, Problem gelöst. Sie sagen mir, Jeremia, du lügst. Du lügst, das kann nicht sein. Das ist nicht das, was Gott will sagen. Das ist sicher der Baruch, der dich gegen uns aufhebt. Und das ist der will, dass wir umkommen durch Babylonien. Das kann nicht sein, das ist nicht das, was Gott will. Weil es nicht das ist, was wir wollen. Und sie haben nicht gelöst. Wieder mal nicht. Und sind auf Ägypten gegangen und es ist genau so eingetroffen, was Gott vorausgesagt hat. Was machen wir mit dieser Situation? Wir können jetzt mit den Fingern auf die Israeliten zeigen, hey, was soll das? Was denkt ihr euch? Warum habt ihr so gehandelt? Aber ich glaube, wir dürfen nicht die Finger auf die Israeliten zeigen. Weil ich erlebe es selber in meinem Leben und wahrscheinlich wir alle erleben es in unserem Leben, dass wir den Wunsch haben, das zu tun, was Gott möchte. Dass wir sagen, okay, ich will das machen, was du willst, aber dann im nächsten Moment das Gegenteil machen. Im nächsten Moment wieder umkehren. Im nächsten Moment wieder eben nicht das machen, was Gott will. Und wieder müssen merken, nein, es hat auch wieder in eine Sackgasse hineingeführt. Und das soll uns auch demütig machen. Und zu sehen, dass alles, was wir erleben in unserem Leben, Gnade von Gott ist. Wenn Gott Veränderung schenkt in unserem Leben, wenn Gott Umkehr schenkt in unserem Leben, wenn Gott das Gute hineinbringt in unser Leben, dann ist es Gnade. Dann ist es nicht mein Werk und kann sagen, oh, jetzt habe ich Veränderung geschafft. Nein, es ist einfach reine Gnade. Wir können es nicht steuern. Wenn Gott uns vergibt und uns wieder aufrichtet, auch wenn wir wieder gefallen sind und wieder gefallen sind und wieder gefallen sind, ist es reine Gnade. Und genau das hat er auch mit dem Volk gemacht. Er hat sie nicht verlassen. Er hat sie nicht in dem Sinn auf die Seite gelassen, sondern hat sie dann auch immer wieder zurückgeführt und wieder aufgeführt. Es ist alles Gnade. Gott ist so ein gnädiger Gott. In dem, dass er uns rettet, in dem, dass er uns verändert, in dem, dass er uns vergibt. Und ich denke, das ist das, was wir auch für uns so nehmen können. Weil Gott so ein gnädiger Gott ist, der uns so unendlich liebt, ist es das Beste für dich und mich, uns voll und ganz dem auszuliefern, was Gott sagt und was er will. An jedem Tag, zu jeder Zeit, und an jedem Ort. Und auch wenn wir umkehren und wieder reinkehren, so wie das Volk, dürfen wir wissen, er ist gnädig, er stellt uns wieder auf und führt uns ans Ziel. Und das wünsche ich für uns alle. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du so ein gnädiger Gott bist. Danke dir, dass du da bist. Und danke dir auch für die Geschichte, auch die ehrliche Geschichte auch von dem Volk. Ich danke für das, was sie auch erkannt haben, wo sie ausweglose Situationen gewesen sind und sich an dich gewendet haben. Und du siehst vielleicht auch in unserem Leben, wo ausweglose Situationen sind. Ich möchte dich bitten, dass du dort rein redest, dass du dort rein Klarheit schenkst, Weisheit schenkst, Weisung gibst, dass wir erkennen dürfen, was du möchtest, was dran ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch dort, wo Veränderung dran ist, wo Erneuerung dran ist, Umkehr dran ist, dass du uns hilfst, das anzugehen mit deiner Hilfe und dass du uns veränderst, immer mehr in dein Bild. Weil wir dürfen wissen, dass du es gut meinst mit uns, weil du ein gnädiger Gott bist. Und vielleicht fühlen wir uns als Versäger. Wir haben es zwar wollen, aber haben es nicht geschafft. Und dass du uns auch gerade in dem hinein begegnest, auch in deiner Liebe, in deiner Vergebung. Dass du uns wieder aufrichtest und dass du in deine Hand nimmst und weiterführst. Es ist allein deine Gnade. Amen.